Die nächste Geschichte, da macht sich eine Gruppe von Menschen auf, um einen schönen Winterurlaub zu verbringen. Und was sie finden, ist ein Gefühl, das wir alle eigentlich gar nicht mehr so richtig kennen. Denn die Menschen, die da unterwegs sind, lernen den Hunger kennen. Die Geschichte heißt Röder Husset. 26. Dezember. Warum fährt der Idiot eigentlich so schnell? Fragt Katja und prüft beidhändig ihren Gurt.
Weil er es kann, rate ich und suche im Schneegestöber nach den Rücklichtern des Cayenne.
Draußen rauscht Grollebi an uns vorbei, 6 Häuser, eine Tankstelle, der hell erleuchtete Supermarkt. Das, sagt Katja und zeigt mit dem Finger hinaus in die Dunkelheit, war übrigens gerade unsere letzte Einkaufsmöglichkeit.
Ja, aber der Reik hat doch darauf bestanden, nur das Allernötigste mitzunehmen und lieber tagesfrisch vor Ort zu kaufen.
Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Katja klopft mit der Hand auf das Navigationsgerät. Ein blinkendes Dreieck auf weißem Grund. Wir scheinen auf einer Geisterstraße zu fahren. Dicke Schneeflocken fliegen im Scheinwerferlicht auf uns zu. Der Scheibenwischer quietscht hektisch. Im Radio spielen Supertramp, Take the Long Way Home. Wir lachen.
Deine Else weiß gerade auch nicht, wo wir sind, was?
Katja nennt das Navigationsgerät, die weibliche Stimme des Gerätes, stets abschätzig deine Else. Sie traut meiner Else nicht und liest lieber Straßenkarten.
Meiner Ansicht nach hätten wir direkt hinter Grollebi schon rechts abbiegen müssen.
Ich zucke mit den Schultern. Nee, das stimmt schon hier. Und jetzt müssen wir sowieso hinter Reik her. Die Musik im Radio verwischt, geht unter im Rauschen und Knistern. Katja drückt die Sendersuche, ein Fetzen Gesang, ein Knacken, leise Stimmen wie aus weiter Ferne, dann bleibt das Rauschen.
Das war's dann wohl, wir sind echt weit draußen.
Immer näher kommen die verwitterten Holzpflöcke entlang des verschneiten Feldweges. Ich versuche, den Wagen in Reiks Reifenspuren zu halten. Katja greift nach dem Handgriff über dem Fenster. Aus dem Nichts tauchen die Bremslichter des Cayenne auf, ich trete die Bremse durch, der Wagen schlingert, bricht aus, wir rutschen seitlich in eine Schneeverwehung. Wir stehen. Reik taucht vor dem Fahrerfenster auf, klopft an die Scheibe.
Super eingepackt, Digga, wir sind da.
Der Versuch, das Auto wieder auf den Weg zu bekommen, scheitert. Sofort graben sich die Reifen tiefer in den Schnee, auch Katja steigt über die Fahrerseite aus. Wir kümmern uns morgen darum. Reik hat eine Taschenlampe dabei. Wir trampeln einen Weg durch den Schnee zum Ferienhäuschen. Wir tragen die Koffer, die Taschen, die Getränke ins Haus.
Hier stinkt's, sagt Sabine.
Da muss man nur mal lüften, sage ich. Und glaube es selber nicht. Es riecht tatsächlich sehr feucht und modrig.
Dreht doch schon mal die Heizung auf, schlage ich vor.
Welche Heizung? Fragt Katja und lächelt gespielt freundlich. Nach 2 Stunden haben es Reik und ich geschafft. Es brennt ein Feuer in den beiden Öfen in Küche und Wohnzimmer. Die Frauen haben schon mal den Tisch in der Stube gedeckt. Jetzt stehen sie mit verschränkten Armen im Türrahmen, tragen immer noch ihre Winterjacken vorwurfsvoll, schweigend, es wird nur sehr langsam wärmer.
Stellt doch schon mal die Kartoffeln fürs Raclette auf, schlage ich vor, während ich Reik weiteres Brennholz anreiche.
Würden wir machen, erklärt Sabine, wenn es Wasser gäbe.
Ich ziehe eine Flasche Rotwein auf, eiskalt wie Champagner, die Gläser beschlagen sofort.
Der muss noch ein bisschen atmen, glaube ich.
Keiner lacht.
Die Damen halten die Hände über das glühende Raclette-Gerät, während nebenan in der Küche die Kartoffeln in Mineralwasser tanzen. Reik blättert in der schwarzen Informationsmappe, die uns unser Vermieter zur Begrüßung in die Küche gelegt hat. Die interessantesten Stellen liest er laut vor.
Unser Röder Husset ist bestens geeignet für Menschen, die das einfache Leben in der Natur suchen. Ohne Telefon, Computer und Fernsehgerät ist viel Zeit, um Ruhe zu finden.
Reik hebt den Zeigefinger in die Luft.
An manchen Tagen kann es gegen Abend etwas kühler werden. Nehmt euch gerne Holz vom Stapel neben dem Toilettenhäuschen.
Toilettenhäuschen, kreischen Katja und Sabine im Duett.
Mit fester Stimme liest Reik weiter.
Frisches Quellwasser holt ihr euch beim Brunnen an der Einfahrt zu unserem gemütlichen Röder Husset.
Ich
glaube, der Wein ist jetzt warm genug, sage ich in die sich ausbreitende Stille. 27. Dezember. Als mich die Kälte weckt, ist es noch dunkel draußen. Ich spüre meine Nasenspitze nicht mehr. Ich tauche den Kopf unter die Daunen. Mit der Hand fische ich nach dem Handy auf dem Nachttisch und ziehe es unter die Decke. Der Bildschirm leuchtet auf. Es ist 10.30 Uhr. Ich ziehe die Decke wieder vom Kopf. Vor den Fenstern tiefe Nacht. Etwas stimmt nicht. Ich knipse die Nachttischlampe an. Neben mir schläft Katja. Ich schleiche mich nach draußen und hinunter in die Küche. Es brennt Licht. Reik wirft Holzscheite in den Ofen. Er hat sich einen Kapuzenpulli über den Schlafanzug gezogen. Wenn er spricht, begleiten Atemwolken seine Worte in die Kälte. Alter, der Drecksofen ist heute Nacht ausgegangen. Wir haben noch ein bisschen Holz von gestern Abend. Ich bringe den jetzt mal wieder zum Laufen. Aber echt, wenn es hell wird, brauchen wir definitiv Holznachschub. Vom Klohäuschen. Vielleicht kannst du dir schon mal die Taschenlampe schnappen und Wasser am Brunnen holen für Kaffee?
Mach ich aber mal was anderes, Reik. Schon mal auf die Uhr geguckt? Es ist 22:30 am Vormittag. Es sollte längst hell sein.
Wir gehen zum Küchenfenster. Wir gehen ganz nah ran. Wir staunen über die verdichteten grauen Schneekristalle vor der Scheibe. Wir gehen zur Haustür und öffnen sie. Lautlos löst sich eine kleine Lawine von der Schneewand, die den Türrahmen komplett ausfüllt. Der Schnee ergießt sich leise in den Hausflur. Hinter uns taucht Katja auf, sie gähnt. Gibt's schon Kaffee? Am Nachmittag haben wir einen Hohlweg in den Schnee geschaufelt. Bis zum Brunnen. Wir haben den Brunnen und den Verschlag mit dem Brennholz freigelegt und dafür 5 Stunden gebraucht. Zu viert. Mit Reik stehe ich auf dem Dach des Röder Husset. Wir stoßen mit Bier an und besprechen die Lage. Um zu den Autos zu gelangen, müssten wir ungefähr 2x so lange graben wie heute, schätzen wir. Und dann ginge der Spaß erst so richtig los. Die Autos sind nämlich verschwunden unter einer weiten weißen Schneedecke, die sich vor unseren Augen bis zum Horizont ausbreitet. Auf der anderen Seite, hinter dem Haus, steht schwarz ein endloser Wald. Wir halten unsere Handys in die Höhe. Es bleibt ein Strich, wo wir auf Balken hofften. Fuck, sagt Reik. Wir haben noch 3 Eier vom Frühstück über und 2 Scheiben Parmaschinken. Ich würfle den Schinken und verrühre alles mit einer Tasse Haarmilch, mit Brunnenwasser und einem Rest Mehl, den ich in einem vergessenen Glas im Küchenschrank gefunden habe. Unsere übrigen Vorräte belaufen sich jetzt auf 7 Flaschen französischen Rotwein, 1 Karton Rheingau Riesling, 1 Kiste Champagner und 1 Kasten Bier. Alkohol können die da nicht in Schweden, hatte Reik erklärt, als er damals in Hamburg das gesamte Proviantgeld von uns einsammelte. Den guten Suft, den müssen wir einführen. Essen kaufen wir frisch vor Ort. Sabine liest aus der schwarzen Informationsmappe vor. Einen Supermarkt findet ihr am Ort. Es gibt einen sehr guten Fleischer. Und wir empfehlen euch auch die Fische von Gustav Mattsson, einem Fischer aus der Region, der hier im Supermarkt seine Forellen verkauft. Mit dem Auto seid ihr in 10 Minuten in Krollebü. Ist doch Quatsch. Ich unterbreche Sabine. 10 Minuten. Wir haben doch von Krollebü mindestens noch 1/2 Stunde hierher unterwegs. Das sind, fragt sich Reik laut und sucht die Antwort an der Zimmerdecke, ungefähr 50 Kilometer. Lass es 30 Kilometer sein. Laufen können wir das nicht. Nicht bei dem Schnee, nicht ohne Schneeschuhe. Schweigend essen wir die warmen Parmaschinken, Palatschinken, die erstaunlich gut zum Rotwein passen. Alle gehen früh ins Bett. 28. Dezember. Im Auto sind Müsliriegel. Sabine erinnert sich und wir Männer machen uns auf den Weg. Die Autos sind sowieso unsere einzige Chance im Moment. Immer wieder werfen wir uns lang in den Schnee, brechen ein, schwimmen uns frei, graben uns vorwärts. Es ist mühsam, auch mit der Schaufel. Da, wo die Autos eventuell begraben sein könnten. Wir fragen uns, wo wir anfangen sollen. Wir wechseln uns ab an der Schippe, werfen den Schnee so weit es geht von uns, rätseln, ob und wo die Wagen sich genau verstecken könnten, unter der immer noch dichten Schneedecke, die lautlos unsere Spatenstiche schluckt. Mittags dann ein Knirschen und Splittern. Reik hat mit der Schaufel die Dachbox seines Wagens ruiniert. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir an dieser Stelle richtig sind. Und in der Dachbox liegen die Langlaufskier neben den Raketen für Silvester. Wir graben weiter, es hat aufgehört zu schneien. Die Sonne scheint, wir schwitzen in unseren dicken Jacken, schaufeln schnaubend weiter, die Arme schmerzen. Jetzt kommt der Hunger gewaltig. Jeder Zentimeter ein Kampf. Wir müssen ein riesiges Loch ausheben, unglaublich tief und noch viel breiter, nur um die Autotür des Cayenne zu öffnen, für 2 Müsli-Riegel im Handschuhfach. Die Nacht kommt schnell, zum Abendessen teilen wir uns die Müsli-Riegel, die Reik mit dem Taschenmesser portioniert. Er und Sabine nehmen sich die größeren Stücke und tun, als wäre nichts. Wir sollten auf jeden Fall mit dem Saufen aufhören, sage ich, und öffne noch eine Flasche Rotwein. 29. Dezember. Über dem Schnee hat sich eine dünne Schicht von Eiskristallen gebildet. Splitternd brechen wir mit den Langlaufskiern immer wieder ein, ziehen uns auf den dünnen Brettern mühsam durch den Schnee, der jeden Schritt bremst. Wir sind schnell erschöpft, es ist sinnlos. Wir stehen auf dem Dach und halten die Smartphones in die Höhe, wieder mal, wer weiß. Ich habe eine Antenne aus Alufolie gebastelt und auf mein Handy gestülpt. Ein riesiger, aus Alufolie gerollter Antennendildo, der jetzt fordernd in den grauen Himmel zeigt. Kein Netz. Das hat doch schon bei Breaking Bad nicht funktioniert, weiß Reik. Unter uns im Haus schreien sich die Frauen an. Zum Abendessen gibt es heute mal ein paar Gedanken zur Lage der Nation, sagt Katja später. Ernsthaft mal, wir müssen irgendwas machen. Wenn uns kein spontanes Tauwetter den Arsch rettet, müssen wir uns selber retten. Vorschläge? Stille. Reik dreht nachdenklich sein Glas mit dem Rotwein in der Hand. Alkohol hat doch viele Kalorien, oder? Wir warten einfach auf das Tauwetter. Prost. Reik! Entschuldigung. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal wirklich Hunger gehabt? Ich meine so richtig. Keinen Appetit, sondern Hunger, fragt Sabine. 30. Dezember. Nach ein paar Minuten schon bekommen wir Angst. Im Wald liegt viel weniger Schnee. Die Umrisse auf dem Boden und auch die merkwürdig breiten Schneisen zwischen den dicht gedrängten Tannen lassen einen Forstweg vermuten. Aber wohin der führt und wie weit wir uns dafür vom Haus entfernen müssen, wissen wir nicht. Wir haben Angst, die wir für uns behalten. Angst, die wir Vernunft nennen. Das Risiko ist zu hoch, bestätigen wir einander. Irgendwann könnte der Rückweg zu weit sein, das Ziel immer noch in weiter Ferne und die Nacht zu schnell hinter uns her. Wir kehren um. Auf dem Rückweg frieren wir trotz der vielen Kleiderschichten unter unseren dicken Skijacken. Wir müssen ständig gähnen, der Hunger wird zur Müdigkeit. Katja und Sabine sitzen in der Hütte und trinken heißes Wasser, Unmengen heißes Wasser. Ständig pfeift der Kessel Nachschub. Die Frauen sitzen da und trinken noch mehr heißes Wasser in winzigen Schlucken, dazwischen konzentrierte Bewegungsphasen, in aller Stille Yoga-Übungen auf dem Wohnzimmerteppich. Was veranstaltet ihr da eigentlich? Frage ich Katja am Mittag durch die Ritzen des Klohäuschens. Entschlacken kostet anderswo ein Vermögen. So, und jetzt geh mal weg. Auch kleine Mädchen brauchen Privatsphäre. Als Katja raus ist, gehe ich zurück zum Klohäuschen und hinein. Man sitzt quasi draußen. Luftige Latten rahmen das schlichte Plumpsklo. Einmal im Jahr wird die Grube geleert. Das machen natürlich nicht unsere Gäste selbst, verrät die schwarze Informationsmappe mit einem großen Smiley hinter dem Satz. Großes und kleines Geschäft wird mit Wasser aus dem Brunnen nachgespült. Benutzt dafür die graue Blechkanne. Kein Smiley. Es ist schneidend kalt hier draußen. Der Wind pfeift durch die Ritzen der Holzbretter, treibt Nadelstiche ins Gesicht und die nackten Beine. Die Plumpsklo-Umrandung scheint aus blankem Eis. Ich atme tief ein, drücke und bin schnell erleichtert. Es rüttelt an der Tür. Durch die Streben sehe ich Sabine vor dem Klohäuschen. Besetzt, rufe ich, und ich beeile mich. Wenigstens stinkt es hier nicht bei dem Windzug, denke ich erleichtert, benutze das Klopapier und drehe mich nach der Blechkanne um, die Hose noch in den Kniekehlen. Ich starre in die Blechkanne. Das Wasser ist gefroren. Ich starre in den Porzellanschlund. Da hängt noch ein kleiner Teil vom großen Geschäft. Festgefroren am Porzellan. Ich starre wieder in die Blechkanne. Namenloses Entsetzen im Moment der Erkenntnis.
Sag mal, wird das da drin nochmal was heute? Ich muss echt sehr trinken, Pippi,
quengelt Sabine von draußen. Ich ziehe die Hose hoch, greife mit beiden Händen beherzt die Klobürste und hacke auf den Köttel ein. Nichts bewegt sich.
Wasser, rufe ich. Ich brauche heißes Wasser hier. Du machst Witze. Nein, bitte, Sabine, nicht fragen. Einfach bringen, bitte. Heißes Wasser.
Oh, du hast Nerven, sagt Sabine. Durch die Ritzen sehe ich sie kopfschütteln, zurück zum Haus laufen. Im stechenden Eiswind des Plumpsklos warte ich, bis endlich von drinnen der Wasserkessel erlösend pfeift. Als ich zurückkomme, riecht es im ganzen Haus nach Speck. Reik steht in der Küche, schwenkt eine Pfanne mit fettglänzenden Speckscheiben, die sich in der Hitze zusammenziehen.
Alter, das glaubst du nicht, wie geil, guck mal.
Er zeigt auf den Holztisch in der Mitte der Küche. Darauf liegt eine ganze, goldglänzende Räucherspeckseite, gut 50 cm lang, schwarz gepfeffert, luftgetrocknet. An einer Ecke ist ein grobes Hanfseil durch die Schwarte gezogen. Neben der Speckseite liegt ein Berg erdverkrusteter Kartoffeln, ein paar rotbäckige Äpfel, weiße Zwiebeln, ein Wunder. Woher haben die Girls gefunden beim Yoga, zeig ich dir. Reik zieht die Pfanne vom Herd. Wir gehen ins Wohnzimmer. Die Frauen sitzen lachend auf der Ofenbank und halten den alten Teppich hoch, der mittig auf dem Wohnzimmerboden lag, da, wo jetzt eine Luke offen steht. Eine steile Steintreppe führt hinunter in eine Art Vorratskeller. Die Wände aus kalter Erde und Stroh sind mit breiten Holzbalken gesichert. Es stehen Kiepen mit Kartoffeln und Zwiebeln an den Wänden, Regale voller Gläser mit eingemachten Gemüsen, Marmeladen und Fruchtsäften. An langen Schnüren aufgefädelt hängen getrocknete Steinpilzscheiben von der Decke und dunkler Hirschschinken und noch mehr Speck. Schwarze Trüffel leuchten in Weggläsern. Es gibt eingekochten Lachs mit Krebsbutter in Dosen. In Leinenbeuteln stapeln sich wagenradgroße Knäckebrotscheiben. Und in der hintersten Ecke des Vorratskellers steht ein großer Softeisautomat, der in diesem Moment räuspernd anspringt und grunzend cremig Blaubeereis ausspuckt. Begeistert halte ich meine frisch gebackene Waffel darunter, bekomme noch heiße Vanillesoße gereicht, dann erwache ich. Nebenan schnarcht Reik. 31. Dezember. Unsere Frauen sehen gut aus. Irgendwie unheimlich entspannt. Und sie sind bester Laune.
Das ist wie beim Fasten, Jungs. Ab dem dritten Tag geht's wieder aufwärts. Solltet ihr auch mal versuchen, sagt Katja und kneift mir in die Bauchspeckrolle.
Reik und mir geht es nicht so gut. Rotwein ist ohne jegliches Essen genossen doch so ganz anders als gewohnt. Viel unberechenbarer. Reik döst auf der Ofenbank. Ich liege auf der Yogamatte meiner Frau. Die Frauen sehen aus dem geöffneten Fenster, das sie am frühen Morgen freigeschippt haben. Mal lüften hier die Muffelbude. Aus der Ferne weht ein steifer Wind, Motorengeräusche und Kinder lachen zu uns. Psst, sagt Sabine in die Stille. Hört ihr das? Das sind doch Motorengeräusche. Da lachen doch Kinder. Regungslos lauschen wir in die Schneelandschaft. Motorengeräusche, Kinder lachen, wir rennen los. Aus dem Haus, durch den Hohlweg, aufs Dach. Hallo, Hilfe, hier sind wir. Wir springen auf und ab, um uns bemerkbar zu machen. Auf unserer Schneeinsel im Schneemeer sind nur leider keine Schiffe zu sehen, die uns bemerken könnten. Es ist auch kein Motorgeräusch mehr zu hören. Das Kinderlachen ist verstummt.
Raketen, rufe ich. Wir müssen Raketen abfeuern.
Wir sind doch für heute Abend, mault Reik, fängt einen Blick von Sabine und ist umgestimmt. Raketen, super. Kurze Zeit später stehen wir wieder auf dem Hausdach. Vier Michelin-Männchen im wärmenden Zwiebellook. Schwerfällig drücken wir leere Rotweinflaschen in den Schnee, fädeln die Holzstäbe der Raketen in die Glashälse. Feierlich wird die Feuerzeugflamme an die Zündschnur der ersten Rakete geführt. Es zischt und kleine Funken stieben in den Schnee. Mit einem ungeduldigen Fauchen schießt die Rakete, fällt schnell in den Himmel, verschwindet in der frühen Nachmittagsdämmerung. Still liegt das Land.
Das war wohl...
Reik wird unterbrochen von einem lauten Knall. Es folgt ein Prasseln und noch ein Knall. Am Himmel entfaltet sich eine prächtige Blüte. Golden, grün und rot sprühen die Funken, erblühen zu zarten Blütenblättern, die gleich darauf in einem Silberregen in sich zusammenfallen, sich auflösen. Rauchstreifen sinken kräuselnd zu Boden.
Kannst du nix sagen. 6,50 Euro pro Stück, das lohnt sich, oder?
Sagt Reik und dreht sich zu uns um. Er steht mit dem Rücken zum Tannenwald, aus dem sich in diesem Moment lautlos eine gleißend rote Kugel erhebt.
Ja, da staunt ihr was,
sagt Reik stolz. Dann folgt er irritiert unseren Blicken in den Himmel über dem Tannenwald. Minutenlang steht die Seenotrettungsrakete über den Bäumen, taucht uns und das Hausdach, die Schneeflächen, den Brunnen, das Plumpsklo, die Hohlwege, Trampelpfade und freigelegten Dächer der Autos in ein unwirkliches Licht. Wir antworten mit einer weiteren Rakete, warten kurz und da wieder steigt hinter dem Wald ein ruhiger roter Mond auf. Es gibt Leben auf dem Mars, sagt Sabine. Wir Jungs lassen uns nichts anmerken, als wir die Stelle passieren, an der wir gestern kehrt machten. Keine 10 Minuten später endet der Wald zu unserer Überraschung. Ein paar Schritte noch aus dem Gehölz und da steht ein Haus auf freier Schneefläche. 3 flachsblonde Kinder winken wie wild hinter beschlagenen Fensterscheiben, grinsen zahnlückig. Auf der Treppe zum Haus steht ein Riese in klobiggrünen Gummistiefeln und einer grünen Steppjacke. In der linken Hand hält er eine Signalpistole, vorn am Lauf ist eine rote Plastikpatrone aufgeschraubt. Er kommt auf uns zu, lächelt und reicht uns die rechte Hand.
Madson, Gustav Madson.
Es ist eng geworden am kleinen Tisch in der Stube. Die Fremden essen mit großem Appetit, die Kinder staunen mit offenen Mündern über die Tischmanieren der Besucher, die alles einatmen, was sie vorgesetzt bekommen. Ebba Madson freut sich. Immer wieder hebt sie einladend die Platte mit den Räucherfischen hoch, reicht dunkles Carvingbrot und bunt leuchtende Mayonnaisen, lacht. Alles eigene Produktion. Sie müssen Hunger haben, so viele Tage. Sie und ihr Mann sprechen ausgezeichnetes Deutsch, bemerke ich kaunt.
Ja, geht so. Im Sommer haben wir viel Touristen aus Deutschland bei uns in der Gegend. Manchmal auch im Winter, wie wir jetzt sehen. Herr Madson lacht und schenkt Johannisbeerschnaps nach. Sonst treibt der Hunger im Winter nur die Wölfe aus dem Wald. Er lacht und lacht und schlägt begeistert mit der flachen Hand auf den Tisch. War nur Spaß.
Frau Madson sieht ihren Mann strafend an und lächelt dann kopfschüttelnd den Gästen zu. Leif hat uns nicht gesagt, dass er jetzt auch im Winter vermietet. Sonst hätten wir euch früher eingeladen, ich verspreche. Herr Madson und seine Kinder klatschen Beifall, als Ebba Madson kurze Zeit später einen mächtigen Hackbraten aus der Küche hereinträgt.
Biff à la Lindström, auf meine Art.
Wir klatschen begeistert mit. Dicke Scheiben des saftigen Bratens im knusprigen Speckkleid mit roter Beete und salzigen Kapern im Hack werden auf Tellern verteilt, in duftender Steinpilzsoße erdrängt, dazu werden Gewürzgurken gereicht. Es ist längst nicht mehr der Hunger, der uns schnell um Nachschlag bitten lässt.
Wer raucht, Männer?
Ruft Gustav, als seine Frau Zimtschnecken mit Rahm und dampfendem Kaffee serviert. Ich begleite den Fischer hinaus auf die Veranda. Er bietet mir eine Zigarette an. Ich winke dankend ab. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Gustav zieht die buschigen Brauen kraus. Was für ein großer Unfug, Junge! Dann zuckt er die Schultern, entzündet die Filterlose, zieht genüsslich und lacht eine große Rauchwolke in die Nacht. Wo schwimmen eigentlich deine Forellen, Gustav? Er zeigt auf die weite Schneefläche vor uns. Und was machst du im Winter?
Es gibt immer etwas zu tun, das der Sommer liegen gelassen hat. Und im Winter verdiene ich mein Geld mit Schneefahrten. Ich räume jeden Tag die Straße von hier nach Krollebü.
Räumdienstfahrer Gustav Matzon versteht meinen Blick falsch.
Ja, wirklich? Hinter dem Haus habe ich meinen Unimog mit Schaufel.
Es gibt eine geräumte Straße nach Krollebü?
Ich hake nach. Es ist sogar die Hauptstraße. Im Sommer geht sie auch noch ganz durch den Wald bis zu euch hoch. Von hier,
Gustav wiegt den breiten Kopf,
10 Minuten in die Stadt.
Ich folge seinem Fingerzeig. Rechts vom Haus zieht sich im Mondlicht eine breite Piste durch den glitzernden Schnee, verliert sich in der Ferne. Gustav Matzon lacht, drückt die Zigarette im Schnee aus, hebt sein halbvolles Schnapsglas grüßend in die Luft.
Ihr müsst irgendwo falsch abgebogen sein.